Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten. Und heute freue ich mich besonders auf einen Gast. Wir teilen nämlich eine Leidenschaft, das Laufen. Hallo Nico, grüß dich.
Ja, hi Christoph, grüß dich. Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir virtuell zu Gast sein darf.
Ich habe gehört, dein erster Podcast, den du mitmachst.
Ja, genau. Deswegen ist auch so ein bisschen das Nervositätslevel ein bisschen da. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe der Veranstaltung noch geben.
Da bin ich mir ganz sicher, so wie ich dich kenne. Wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung, sind ins Gespräch gekommen und kamen auf die gemeinschaftliche Leidenschaft, das Laufen. Richtig. Das war lange Laufen. Du bist jetzt auf einem ganz anderen Level, Niveau unterwegs, als ich das bin, mit meinem Rentner-Dasein. Und so sind wir auch quasi dazugekommen, uns zu treffen. Ich habe nämlich einen Post von dir gesehen, dass du gefrustet warst in der letzten Zeit. Erzähl doch mal, wie kam das?
Ja, genau. Also der Post stammte aus der letzten Woche, glaube ich. Da habe ich auf Facebook mal was gepostet. Wenn man sich so bildhaft vorstellt, sind es zwei Bilder von der Zielankunft von einem Marathon bei mir. Einmal links in Berlin 2019, jubelnd und triumphierend durch das Brandenburger Tor rennt, quasi. Und einmal dem gegenüberstehend die Zielankunft letzte Woche in Hannover, wo ich mir quasi einfach nur an den Kopf oder an die Mütze fasse und nicht fassen kann. Der Knackpunkt dabei ist, ich war in Hannover schneller unterwegs als in Berlin. Und trotzdem war die Emotion eine komplett andere, als ich im Ziel gewesen bin. Ja, das war so der Hintergrund, wo ich gesagt habe, das musste ich einfach mal loswerden und mir auch so ein bisschen von der Seele schreiben.
Warum war Hannover so frustvoll?
Ja, also ich sag mal, ich bin da mit einer Zielstellung reingegangen, habe mich seit ja eigentlich Januar wirklich sehr gezielt darauf vorbereitet, auf den Marathon. Und ich habe mir letztlich einen A- und einen B-Ziel gesetzt. Das A-Ziel ist so ein bisschen das, ja, ich würde sagen schon, dass das Lebensziel, was ich mal erreichen will, den Marathon mal unter 3 Stunden zu laufen. Da werden viele ambitionierte Läufer sagen, das mache ich im ersten Versuch. Für viele ist es aber einfach auch die Schallmauer, wo sich es dran scheidet. Und das B-Ziel ist quasi gewesen, die Qualifikation für den Boston-Marathon zu laufen. Boston, muss man dazu sagen, jetzt für Läufer, die jetzt oder für Menschen, die nicht in dieser Laufbubble mit drin sind, kann man sich nicht einfach so für anmelden, sondern man muss eine Qualifikationszeit nachweisen. Die steht, ist so nach Altersklassen gestaffelt und steht bei mir in der Altersklasse bei 3 Stunden und 5 Minuten. Das heißt, A-Ziel war unter 3, B-Ziel war unter 3 Stunden 5. Das Training war auch so komplett eigentlich drauf ausgelegt und auch so, dass wir gesagt haben, das ist 3 Stunden 5 an sich realistisch. Unter 3 Stunden wusste ich schon, das ist relativ auf Kante genäht und mit Risiko behaftet, aber ich bin auch so losgelaufen. Also ich bin den Halbmarathon in 1:29 durchgegangen. Und wusste halt, wenn man es hochrechnet, okay, 2:58, das könnte sich ausgehen, es könnte aber auch hinten raus dann ein bisschen zäh werden. Das wurde es dann auch. Ich habe dann unterwegs permanent gerechnet, weil so ab Kilometer 30 wurde es dann wirklich, wirklich schwer und da musste ich dann auch das Tempo rausnehmen. Und ich habe alles gerechnet, okay, das könnte noch auf eine 3:05 rausgehen. Und ja, als ich dann das Schild von Kilometer 42 gesehen habe, habe ich auf meine Uhr geguckt, habe gesehen, 3 Stunden 4 und paar 20 Sekunden. Das heißt, ich wusste, ich muss die letzten 200 Meter sprinten. Ne? Und ich hab wirklich die Beine in die Hand genommen, alles, was ging. Bin durchs Ziel, gucke auf meine Uhr, 3 Stunden 5 und 3 Sekunden. Das heißt also, die Boston-Quali, und das ist ein wirklich hart gestelltes Kriterium, um 3 Sekunden verpasst. Und das hat bei mir dann die Reaktion hervorgerufen, dass ich gesagt habe, das kann jetzt nicht wahr sein, dass man mehrere Monate hier dranhängt an Arbeit und dann hinterher wirklich an 3 Sekunden knackt. Aber ja, so ist der Sport einfach manchmal dann auch, ne?
Hier erwähne ich gerne mal, dass viele Menschen, die nicht laufen, dann sagen, also ich meine, wenn du 42 Kilometer unterwegs bist, da kannst du wohl irgendwie mal 3 Sekunden schneller laufen. Ich springe mal dafür in die Bresche als jemand, der nie in diese Sphären kommen würde. Wenn du am Limit läufst, Dann noch zu sagen, ja komm, diese 3 Sekunden hättest du doch irgendwo sparen können. Hättest du eben, was weiß ich, eine enge Kurve gelaufen oder hättest beim Trinken weniger Zeit beansprucht oder ähnliches. Das sagen nur, und das meine ich jetzt wirklich liebevoll, nur Menschen, die nie gelaufen sind. Weil diese 3 Sekunden sind eben besonders ärgerlich, aber du läufst ja wirklich absolut am Limit. Es gibt ja den Spruch, jeder Marathon ist wie ein kleiner Herzinfarkt. Also da geht nicht mal so nach dem Motto, komm, hättest du doch einmal mal aufdrehen können. Also wer das gedacht hat, einfach mal, seid ihr hiermit sozusagen informiert.
Genau. Und es ist auch tatsächlich im Marathon so, man kann im Gegensatz zu, ich sag mal, vielleicht kürzeren Distanzen, vielleicht einen 5-Kilometer-Lauf oder 10-Kilometer-Lauf, im Marathon kannst du nichts faken. Also wenn du da deine Hausaufgaben vorher nicht gemacht hast, du bekommst es am Tag dann einfach aufs Brot geschmiert, wenn irgendwo was gefehlt hat, ne? Also das, was vielleicht bei einem 5- oder 10-Kilometer-Lauf mal eine Minute oder zwei sind, das kann sich im Marathon gerne mal, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, das kann sich durchaus mal zu einer halben Stunde aufsummieren.
Oh, das war mir sozusagen auch nicht klar, ja, aber ich ahne es aus meinen bisherigen Erfahrungen. Wie lange, um das mal auch deutlich zu machen, wie lange trainierst du? Also schon, wie oft natürlich?
Ja, okay. Also du meinst jetzt, wie lange im Sinne von, seit wann betreibe ich den Sport?
Erstens
Oder?
das, klar, immer interessant.
Genau, also Leistungssport betreibe ich eigentlich seit, ja, 2001, kann man sagen. Ich bin so ein Kind des Radsports, so in der Nachgeneration von Jan Ullrich, Lance Armstrong groß geworden und die Begeisterung für den Radsport gefunden. Bin auch so an verschiedenen Wettkämpfen, Meisterschaften und so mitgefahren. Und musste den Sport dann irgendwann, aber ich sag mal, aufgrund von einem Unfall, also ich hatte mal eine Kollision mit einem Sprinterbusschen, die war nicht so ganz schön. Also mit dem Rad, muss man dazu sagen, mit dem Rad bin ich mit einem Sprinterbusschen kollidiert, dass sich da bei mir ein bisschen was so im Bereich Hals-Nacken verschoben hat, dass ich die Position auf dem Rad, diese gestreckte Position, einfach nicht mehr halten kann. Und wollte aber trotzdem gerne leistungsorientiert weiterhin was machen. Und bin dann in 2014 so langsam ins Laufen rübergekommen. Da ist auch dieser Gedanke geboren, die 3 Stunden mal zu knacken. Also da sieht man auch, wie lange ich jetzt schon an dem Thema rumarbeite. Weil ich damals gedacht habe, naja, komm, aus der kalten kannst du einen Halbmarathon so in 1,27, 1,28 laufen. Doppelte Distanz wird schon irgendwie gehen. Dem ist tatsächlich dann nicht so. Sondern dann sind die Sprünge dann einfach ja auch deutlich, deutlich kleiner, und die Arbeit, die man reinstecken muss, und auch das Wissen, was man sich dafür aneignen muss, ist natürlich deutlich größer dann. Und so vom Trainingsumfang her ist es so, wenn ich jetzt auf die Marathonvorbereitung gucke, versuche ich schon jeden Tag was zu machen. Ist immer so ein bisschen ein Balanceakt natürlich mit Arbeit, mit Sport, mit Familie, das alles irgendwie unter ein Dach zu bekommen. Aber da versuche ich schon, wie gesagt, jeden Tag was zu machen. Natürlich die Läufe, aber auch mal hier und da. Man sieht es hier, glaube ich, im Hintergrund. Also du siehst es, mein Fahrrad steht hier noch so ein bisschen aufgebaut. Wenn man sich die Beine mal ein bisschen locker fahren will, habe ich hier so eine stationäre Rolle. Aber auch so der Bereich Dehnung, Kräftigung und sowas, das ist was die letzten Jahre bei mir mehr an Bedeutung gewonnen hat, einfach auch. Weil ich merke, da profitiere ich einfach von.
Wie viele Kilometer pro Woche?
In der Marathonvorbereitung so zwischen 100 und 110.
100 und 110. Ja, ich bin immer schon froh, wenn ich meine 50 bis 60 schaffe.
Ja, das ist schon stark.
Ja, nun gut. Aber das zeigt ja, du hast es ja auch gerade gesagt, gerade so mit Familie, Freizeit und Freundeskreis und ähnliches. Also vom Zeitbudget her, da geht ja schon echt eine Menge Zeit drauf. Hast du sozusagen so einen festen Turnus, um das zu machen, oder immer, wenn du Zeit hast?
Also ich versuche mich da schon so ein bisschen zu organisieren. Das Schöne ist halt, dass ich selbstständig bin. Das heißt, ich kann mir meine Zeiten so ein Stück weit ja einteilen. Und ich versuche mich da selbst so ein bisschen bei zu überlisten, indem ich quasi, wenn ich jetzt im Außendienst in Terminen unterwegs bin, mir immer noch mal eine gepackte Lauftasche hinten ins Auto packe. Sprich, wenn irgendwo mal ein Termin absagt oder sich Zeiten verschieben oder so, dass ich dann im Zweifelsfall schnell noch mal die Laufklamotten nutzen kann und ja, dann einfach noch mal eine Stunde laufen gehen kann, schnell nach Hause duschen, fertig machen und dann ab weiter zum nächsten Termin.
Was beruflich hast du angesprochen? Was bist du? Selbstständig
Genau.
als?
Ich bin selbstständig als Handelsvertreter für die LBS, das heißt für die Landesbausparkasse in Hessen-Thüringen. Bin da Gebietsleiter, das heißt, ich betreue das Gebiet Dillenburg, Marburg und Wattenberg. Das ist so geografisch Ich nehme ja an, der Podcast wird ja ganz deutschlandweit gehört.
Ja, natürlich international.
Da muss man es natürlich geografisch ein bisschen eingrenzen, ne? Das ist, wenn man von Frankfurt nach Kassel quasi eine geografische Linie zieht, ist es ungefähr die geografische Mitte dazwischen, wo ich unterwegs bin.
Okay, also an meine Hörer und Hörerinnen gerne, wenn ihr sowohl Lauftipps haben wollt als auch Tipps im Finanzbereich, dann wendet euch gerne an Nico.
Genau, sehr gerne.
Ja.
Mein Team und ich, wir stehen da natürlich auch global mit Rat und Tat zur Seite.
Genau. Ich gebe selten solche Tipps, gerade im Finanzwesen, aber ich habe dich einfach als jemanden kennengelernt, der moralethisch auf der Seite auch des Kunden ist. Deshalb gebe ich ausnahmsweise sozusagen gerne dein Know-how frei, auch für die Allgemeinheit. Kommen wir
Da
mal wieder zurück zum Podcast.
bin ich sehr gerne, danke.
Du hast ja meine Aufmerksamkeit besonders ja, gefangen mit der Geschichte 24-Stunden-Rennen. Erzähl bitte das mal, wie das dazu kam, was das für eine Aktion gewesen ist. Die finde ich total skurril.
Ja, die war auch total skurril. Ja, das war so in der Corona-Lockdown-Hochphase, wo es quasi keine Wettkämpfe, keine Ziele und nichts gab, wo es sich so drauf vorzubereiten gab. Und da bin ich halt dann hergegangen und habe gesagt, okay, ich setze mir so ein Stück weit einfach eigene Ziele. Das heißt, so als allererstes bin ich einen privaten Marathon gelaufen, weil ich mich eigentlich auf den Düsseldorf-Marathon 20 vorbereitet habe, dann kam der erste Lockdown, alles passé. Die Form war aber da und die Vorbereitung war auch da und dann bin ich den hier bei uns quasi gelaufen. Ja, also wir haben das dann so ein bisschen, so gut es ging, versucht zu vermessen. Ich hatte dann auch Begleitfahrräder, das war so ein bisschen, hatte so ein bisschen ein Flair von dem Lauf von Eliud Kipchoge unter 2 Stunden mit Pacemakern, mit Begleitfahrzeugen, mit Begleitfahrrädern. Also so ein bisschen das in klein war es dann irgendwie gewesen. Und ich bin jemand, der sehr gerne so ein bisschen versucht, so auszutesten, wo ist denn das Limit bei mir persönlich? Und da kam so die Idee, naja, ich würde gern mal einfach einen Tag versuchen, durchzulaufen, soweit die Beine irgendwie tragen, ne? Und das ist so ein bisschen kollidiert auch mit den Corona-Maßnahmen. Das heißt, das war in der Zeit der Ausgangssperre. Geplant hatte ich es als 24-Stunden-Lauf bei mir ums Haus. Also man muss sich das bei mir so vorstellen. Man läuft zu mir an das Haus ungefähr 300 Meter den Berg hoch und auf der anderen Seite 300 Meter wieder runter. Und dann hat man eine Runde. Und ich habe halt gesagt, okay, dann versuche ich eben in dieser Ausgangssperre, das waren dann, glaube ich, 19 Stunden, die es dann genehmigt waren, offiziell behördlich, versuche ich in den 19 Stunden mal so viele Runden um das Haus zu laufen wie möglich. Und ich habe das Ganze noch so ein
Ja,
bisschen mit.
aber da muss ich mal unterbrechen. Also
Ja,
damit
okay.
das auch wirklich gewürdigt wird. Du hast ja also vorgenommen, eine 600 Meter lange Strecke, berghoch und bergunter, 19 Stunden lang zu laufen. Ich kann jetzt mathematisch, bin ich nicht so begabt, dass ich sagen kann, wie viele Runden müsstest du dann irgendwie laufen, so um in der Größenordnung?
Also ich kann das Ergebnis hinterher sagen. Also
Ja, dann sag
die
das
Runde
Ergebnis.
waren 600 Meter ungefähr. Deswegen, also der Ort, wo ich wohne, heißt Ballersbach. Deswegen habe ich das Ding Ballersbach 600 genannt. Einfach damit es so ein
Schön.
bisschen einen coolen, einen fancy Namen irgendwie hat.
Ja.
Das war dann hier auch so ein bisschen in der Lokalpresse. Und ich habe es ja so ein bisschen als Spendenlauf dann halt auch deklariert. Und auch so ein bisschen mit Tippspiel verknüpft, dass die Leute eben schätzen konnten, wo geht denn die Reise hin? Also diese mathematische Berechnung, die du jetzt versuchst anzustellen, habe ich dann quasi den Interessierten dann mal versucht aufzuarbeiten, weil ich selbst konnte es auch gar nicht sagen, weil ich in den Sphären noch nie unterwegs war. Und dann natürlich so eine gewisse Vorstellung von dem Tag hatte. An dem Tag selbst waren es, lass mich lügen, ich glaube 143 Runden, die ich gelaufen bin.
Also ich meine, wir haben über Marathon geredet, da läufst du meinetwegen durch eine Stadt. Da hast du wenigstens noch ein bisschen Abwechslung. Da hast du sozusagen mal ein Bankenviertel, da hast du mal eine Brücke, da stehen Leute und jubeln. Und jetzt nochmal, um das wirklich zu würdigen, du bist wirklich um dein eigenes Haus gelaufen.
Ist so, ja.
Über
Aber auch
100
da
und x Mal immer wieder dieselbe Runde. Boah, alter Schwede.
war die Stimmung war tatsächlich durchaus gut. Also wir hatten auch Publikum, das habe ich natürlich im Rahmen der Maßnahmen so ein bisschen versucht, im Vorfeld zu verteilen und entzerren. Aber es kam dann auch.
Also hast du Jubelpläne verteilt.
Ich habe Jubelpläne verteilt und ich habe sogar einen Top-Fan, hier mein Nachbar hier unten, der hatte das dann irgendwann spitz, dass ich irgendwie permanent wieder den Berg hochgelaufen komme. Und der stand dann irgendwann so ab der, keine Ahnung, 70., 80. Runde stand er mit dem Megafon dann an der Straße und hat dann angebrüllt.
Ja, das ist ja klasse.
Und er hat tatsächlich dann noch begleitet, also Mitternacht war dann quasi Schicht. Und er hat bis zum Schluss mich noch mit dem Fahrrad begleitet. Und seine Frau und meine Frau haben sich dann unterhalten, was für mich gerade wohl schlimmer ist, entweder zu laufen oder ihn permanent jetzt quasi im Ohr zu haben von links. Aber es
Sehr
war,
schön.
war doch sehr angenehm, dann so ein bisschen seelische und moralische Unterstützung da zu haben. Klar.
Also 19 Stunden lang, 100 und wie, ich habe schon wieder vergessen vor Begeisterung.
143 Runden, aber ich bin es nicht am Stück gelaufen. Also das muss ich zur Relativierung sagen. Also nicht, dass Leute jetzt glauben, ich laufe hier 19 Stunden am Stück, sondern ich habe mir immer so Intervalle gesetzt. Immer, dass
Ja,
ich sage,
klar.
okay, 2,5 Stunden laufen und dann so eine gute Stunde mal rein ins Haus. Ich hatte ja logistisch dann kurze Wege. Dann kurz duschen, was essen, kurz in mein Kopfkissen weinen und weitermachen. Das war so der grobe Plan. Und genau, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und ja, so dieser körperliche Zerfall, den ich dann so dachte, dass der einsetzt, hatte ich eigentlich gedacht, ist wie beim Marathon, dass das irgendwie plötzlich ist. Ne? Also dieser Mann mit dem Hammer, dass auf einmal gar nichts geht. War aber tatsächlich nicht so. Also mir ging es so Richtung Mittag mal relativ schlecht. Und
Wann
ich habe
bist du
dann
gestartet morgens?
bin morgens um 5 gestartet.
Um 5.
Genau. Morgens um 5 gestartet und dann bis Mitternacht. Und so um die Mittagszeit rum ging es mir schon mal nicht so gut, wo ich gesagt habe, jetzt ziehe ich die Pause einfach nochmal 20 Minuten länger, habe dann nochmal einen kleinen Powernap gemacht. Und der Intervall danach war tatsächlich der an dem Tag, der von allen der beste war. Also wo ich auch gesagt hätte, jetzt hätte ich nochmal eine Stunde oder anderthalb, hätte ich jetzt nochmal hinten dran hängen können. Und dann wurde es natürlich hinterher so peu à peu wurde es dann einfach ein bisschen weniger, was dann ging.
Der Begriff fiel gerade der Mann mit dem Hammer. Das wird, glaube ich, in Läuferkreisen nicht gegendert, da muss man jetzt einfach durch.
Das ist ein feststehender Begriff, genau.
Erklär bitte mal, was der Mann mit dem Hammer ist.
Ja, also wenn man sich das Laufen anguckt, ist es halt so, der Körper greift ja beim Laufen primär erstmal auf die Kohlenhydrate zu. Und ich kann es bei mir relativ genau sagen, mein Kohlenhydratvorrat reicht, wenn ich jetzt einfach so laufe, ohne mich zu verpflegen, ohne sonst irgendwas, um ziemlich genau 2 Stunden. Das kann ich halt über Ernährung, also über Gels, über Getränke und sowas, kann ich das ein bisschen strecken. Aber wenn ich gucke, nach 30 Kilometern bin ich relativ genau 2 Stunden auch unterwegs. Das heißt, das ist genau der Zeitpunkt, wo der Mann mit dem Hammer zuschlagen könnte. Das ist der Moment, wo quasi von Kohlenhydrate auf Fette dann zugegriffen wird von der Energiebereitstellung her. Und das ist dann das, wo viele einfach so erleben, oh, jetzt wird es irgendwie zäh, jetzt werde ich kurzatmig, jetzt werden die Beine schwer, der Schritt wird langsamer und nicht mehr ganz so fluffig. Und das ist bei den Marathonveranstaltungen immer ganz schön zu beobachten, wenn man sich die Verpflegungsstände dann anguckt. Ne? Also meistens ist es so, die ersten, also in der Regel sind alle 5 Kilometer irgendwo Verpflegungsstände. Viele lassen dann auch irgendwo aus, ne? Dass sie sagen, okay, ich nehme den bei 5 nicht, aber bei 10 und bei 15 nicht, aber bei 20. Und man kann dann wirklich so eine Klümpchenbildung oder eine Traubenbildung ab Kilometer 25 kann man dann wahrnehmen, dass dann Leute einfach wirklich an den Verpflegungsständen dann stehen bleiben müssen. Und diese Trauben werden quasi von Station zu Station werden die mehr. Ne? Und das ist dann einfach der Punkt, wo der Mann mit dem Hammer dann zuschlägt. Und ja, wenn der einmal zugeschlagen hat, dann ist man am Point of No Return. Also da ist es dann vorbei im Endeffekt. Also dann kommt man schon noch irgendwie ins Ziel, aber eben nicht mehr in der Pace oder in der Geschwindigkeit, wie man es vielleicht vorher sich vorgestellt hat.
Da berichte ich kurz von meinem ersten Marathon in Berlin 2018, bin ich ja in der letzten Läufergruppe losgelaufen.
Dann waren wir aber zusammen an der Startlinie, weil 18 bin ich auch in Berlin gelaufen.
Ja, da komme ich jetzt gleich zu. Also ich hatte ja
Okay.
keine Zeit vorgegeben, deshalb war ich als Neuling in der letzten Gruppe und es waren, glaube ich, irgendwie 40.000 Leute. Die Startblöcke sind dann immer rudelweise in Vierer-Packungen nach vorne gegangen. Ich bin nach 1 Stunde und 10 Minuten Wartezeit erst losgelaufen. Da warst du schon fast wieder zu Hause. Da ist ja sozusagen auch, glaube ich, damals ein Weltrekord gelaufen worden. von dem Sieger. Was ich quasi erzählen wollte, ich bin da auch losgelaufen aus der letzten Startposition und relativ weit hinten. Und ich hatte eine sehr gute Vorbereitungszeit mit ärztlicher Untersuchung, einem Trainingsplan, der wirklich auf von einem Sportinstitut verifiziert wurde. Und dachte irgendwie, ey, du wirst Letzter, ja. Die sind alle losgelaufen und ich trottete mit meinem genau nach meinem Zeitplan und dachte, ey, du wirst jetzt echt Letzter, das wird richtig peinlich. Der sogenannte Besenwagen, ne, also die sozusagen, der die Läufer einsammelt, bevor dann die Reinigung kommt, nimmt dich irgendwann mit. Und jetzt, was ich damit erzählen will, ist, ich habe dann mich wirklich sehr sklavisch an meine Zeitvorgaben gehalten. Und dann kam ich zu Kilometer 30, da war dann plötzlich Wandertag, also in meiner Gruppe immer, ne?
Da ist dann richtig
So.
was los, ne?
Ja, da war richtig was los. Da lagen Leute irgendwie sich übergebend, röchelnd oder sowas in den Straßengräben. Und zwar alle, die mich vorher lächelnd und cool überholt haben, habe ich dann eingeholt. Bei mir ist der Hammer relativ wenig gewesen, weil ich einfach wirklich ja versucht habe zu strecken und in Anführungszeichen so geimpft war von meiner Trainerin, dass ich wirklich mich sehr sklavisch an Gelaufnahme, wann ich was trinke und sonst was. Auch die Zwischenzeiten hatte ich mir auf so mit so einem Klebestreifen auf die Uhr geklebt und sowas. Das hat mich, glaube ich, wirklich gerettet. Also es war ja mein Ziel, lächelnd ohne Sauerstoffzelt über die Ziellinie zu laufen. Das habe ich dann irgendwie in einer für mich sozusagen fantastischen, aber sonst unterirdischen Zeit geschafft. Also das war sozusagen der Mann mit dem Hammer. Und da kommen wir so ein bisschen auf das, was mir immer so bei solchen Sachen wichtig ist. Und da gehen wir ja auch, weil Leute es auch zum beruflichen Kontext ja immer was sozusagen von Michaels gehören wollen. Also dieses berühmte Pareto-Prinzip, ne? Also mit wenig Aufwand kannst du irgendwie, was ich, 5 oder 10 Kilometer oder einen Halbmarathon laufen. Diese 80-20-Regel. Also mit 20% deines Einsatzes, nee, andersrum, mit 80%, ne? Also du kannst sozusagen relativ schnell irgendwie, was weiß ich, eine große Distanz laufen. Aber je weiter es wird, je mehr du die Zeit nach oben schrauben willst, der Aufwand dafür, der ist halt einfach so überproportional groß, dass eben, was ich sagte, ne, 5 Sekunden kann doch nicht sein oder 3 Sekunden, dass man die dann irgendwie schneller läuft. Das geht dann quasi nicht mehr. Und da sind wir bei Fragen. Ich meine, deshalb war ich so fasziniert von deinem 19 Stunden, 24 Stunden Lauf und auch sozusagen deine Aktivitäten. Was sind so Motivationsfaktoren für dich, wenn du wirklich sozusagen an diese Grenze kommst? Was sind denn deines Spezialdinge?
Du meinst du die fiesen kleinen Tricks so?
Ja, die Tricks, aber auch die mentalen natürlich. Alles redet ja von Mentaltraining und Soft Skills oder was weiß ich oder sonst irgendetwas.
Ja, also ich versuche halt sehr, sehr stark zu visualisieren. Ne? Also jetzt gerade jetzt im Bereich vor Hannover habe ich so den ein oder anderen Testwettkampf gemacht. Das heißt, ich bin zweimal einen Wettkampf über 30 Kilometer gelaufen. Ich bin einmal in Frankfurt den Halbmarathon gelaufen. Und habe noch so zwei Bahnwettkämpfe bei uns hier in der Region, 10.000 Meter gemacht. Und ich habe mir während des Marathons immer versucht vorzustellen, okay, bis 30 kriegst du quasi geschenkt, weil das bist du schon in dem Tempo gelaufen. Das hast du schon zweimal gemacht im Wettkampf. Das ist für dich nichts Neues jetzt hier. Also du brauchst jetzt gerade nicht das Rad neu erfinden, sondern das ist für dich das, was du kannst und wo du weißt, da hast du dich bis dahin eigentlich ganz okay gefühlt. Ne, jetzt nicht, dass man sagt, okay, jetzt sprinte ich die letzten 12 Kilometer dann noch ins Ziel. Das sicherlich nicht. Aber so, dass man sagt, das war für mich so in Ordnung. Ne? Und da habe ich mich so ein bisschen versucht dran zu klammern. Und als dann bei Kilometer 30 dann der Mann mit dem Hammer zugeschlagen hat, da kam für mich so dieses Wording in den Kopf, nicht heute. Also dieses nicht heute muss ich vielleicht erklären. So meinen größten sportlichen Niederschlag habe ich beim Berlin-Marathon in 2021 erlebt, wo ich auch super vorbereitet war. Und bei Kilometer 25 mir komplett der Motor geplatzt ist und ich bis heute nicht weiß, warum. Also es war so vom Gefühl her bis dahin, wie wenn man im Auto im vierten Gang durch die Stadt irgendwie rollt und von da direkt übergehend nicht in den fünften, nicht in den sechsten Gang, sondern direkt zum Motorenplatzer. Und dann stand ich quasi so in Berlin an dem Punkt, der am allerweitesten von Berlin Mitte entfernt war, also am allerwestlichsten Punkt der Strecke, und musste dann irgendwie mir da versuchen, eine U-Bahn zu organisieren und dann nochmal an Reichstag fahren, meine Unterlagen holen und dann nach Hause. Und dann fährst du da mit deinen Sportklamotten, mit deiner Startnummer durch die U-Bahn und ja, durch die City und jeder sieht dich. Und du suchst einfach nur das Loch, was ich irgendwie auftun konnte. Und das Bild kam mir da bei Kilometer 30, kam mir das halt wieder jetzt in Hannover. Und ich habe mir halt gesagt, nicht heute. Heute passiert dir das nicht. Ne? Und dann habe ich wirklich versucht, mich zusammenzureißen, mich nochmal so ein bisschen zu sammeln, ein bisschen tiefer auch zu atmen. Also auch über die Atmung gibt es da durchaus Tricks und Wege, wie man sich da ein bisschen wieder mehr fokussieren kann. Und habe dann erstaunlicherweise meine Pace noch sehr, sehr hoch halten können. Also nicht mehr ganz auf dem Anfangstempo, aber auch nicht weit davon weg. Also wenn man jetzt so ein bisschen in das Nerdige reingeht, bin ich mit einer 4:14 angelaufen und ich konnte hinterher noch die nächsten Kilometer, so nach 30, konnte ich trotzdem immer noch so im Bereich 4:20, 4:25 laufen. Also schon langsamer, aber eben auch nicht 6 Minuten. Ne? Was dann quasi der klassische Hammer-Effekt dann wäre. Und das war so das, was mir da in den Kopf gekommen ist, dass ich gesagt habe, das, was mir damals in Berlin passiert ist, soll mir heute bitte, bitte nicht passieren. Und ich setze alles dran, dass es heute nicht so ausgeht, sondern dass ich ankomme und dass ich in einer guten Zeit ankomme.
Also ich weiß von meinem ersten da, dem ich schon berichtet habe, mich hat ein Schild auf, wie gesagt, immer auf meinem Niveau. Das war ja, also ich bin eine 27 gelaufen da in Berlin, aber durchgehend, von Anfang bis zum Ende, also das sind Dimensionen von 4:15 bis 27. Sag jetzt nicht, ich weiß das, ich
Aber
bin
das
da
muss man auch
vollkommen.
erstmal machen.
Ja, aber ich bin ihn gelaufen. Ich bin gelaufen und
Genau.
darauf bin ich stolz. Der Rest ist ja für sozusagen, da kommen wir gleich noch zu, was sozusagen Marathonlaufen bedeutet. Für mich war sozusagen so ein Schild, bei 25 habe ich das gesehen. Da stand drauf, also wirklich mit so Wachsmalkreide auf so einem Pappkarton, umkehren wäre jetzt auch blöd.
Stimmt.
Also
Mathematisch ist das
wenn du
richtig.
25 hast, ja, wenn du die 25 wieder zurückläufst, dann läufst du ja sozusagen 9 Kilometer, ja, das ist ein Marathon. Und
Ja.
das hat bei mir so ein Schmunzeln auf das Gesicht gezaubert, wo ich dachte, ey, ja, wäre ja blöde, wenn du jetzt umkehrst, dann kannst du den Rest auch noch laufen. Du bist ja schon über die Hälfte gelaufen. So, und das war sozusagen auf meiner Stufe immer so, das habe ich mich immer daran erinnert. Und klar, in Berlin kann ich also von meiner Warte aus nur empfehlen, wer so seinen ersten Marathon laufen will, da ist 40 Kilometer lang bis auf 1 Kilometer im Bankenviertel. Da ist Action, da sind Bands, da sind Leute stehen am Straßenrand, reichen dir was zu, was ich ja nie nehmen würde, wer weiß, was da ist, ob ich das vertragen kann. Da kommen wir vielleicht auch noch zu, sozusagen, dass man sowas vorher ausprobiert, welches Gel man verträgt. Aber da ist sozusagen Stimmung, du wirst einfach getragen. Ja? Also Samba-Bands und auf Kreiseln standen Bands, wo ich immer dachte, irgendwie super, total motivierend. Also wie gesagt, mein Spruch war eben, umkehren wäre jetzt auch blöd.
Sehr schön. Ja, wobei ich sage, also die Stimmung in Berlin, die ist natürlich schon mega, mega, mega. Also es ist auch, glaube ich, mit keinem Marathon hier zumindest in Deutschland, vergleichbar. Gestern war ja London-Marathon, der ist sicherlich von der Stimmung auch ähnlich. Aber ich persönlich fand es jetzt in Hannover zum Beispiel angenehmer, weil es war schon gute Stimmung da, aber eben nicht überall. Und du hast dann eben auch so dieses, weil ich neige dann auch dazu, wenn viel Stimmung da ist, dass ich dann auch so ein bisschen die Tendenz habe zu überdrehen. Ne? Also dass mich davon so ein bisschen mitreißen lässt. Ne? Dann finde ich es immer mal ganz gut, wenn man dann wirklich mal vielleicht eine längere Waldpassage hat, wo jetzt mal ein paar Leute stehen, aber wo man sich dann wieder so ein bisschen auf sich und auf so die Sachthemen beim Laufen dann irgendwie dann auch rückbesinnen kann. So, welche Pace, wie geht es mir gerade, in sich
Ja,
reinhören.
ja.
Ne?
Also, da
Das
sind
ist
wir
schon.
sozusagen, ist ja fast wie im normalen Leben auch, ne? Der Wechsel, mal eine Phase, und dieses Überpacen, ja. Also, wenn Leute dann ja einen anfeuern, dann fühlt man sich ja unsterblich und unbesiegbar und
Genau.
schießt dann im wahrsten Sinne des Wortes etwas übers Ziel hinaus. Kurz nochmal zu dem Thema, ich hatte angerissen, warum ich sozusagen nie Verpflegung von anderen annehmen würde. Machst du das auch?
Also ich nehme meine Eigenverpflegung mit. Das war jetzt auch in Hannover nochmal so eine Verbesserung vielleicht zu den anderen Marathons vorher. Ich habe mir eine eigene Trinkflasche mitgenommen, die man quasi so in die Hand klemmen kann. Da sind nochmal 500 Milliliter drin gewesen. Und das habe ich aber vorher auch trainiert, dass es mich halt jetzt nicht beim Rennen irgendwie stört. Die habe ich dann bei Kilometer 14 meinem lieben Arbeitskollegen Patrick rausgeworfen. Der hat sich extra, der ist den Tag auch gelaufen, die 10 Kilometer, ist aber extra dann nochmal rausgefahren und hat die da entgegengenommen und hat mir die nochmal aufgefüllt, weil bei Kilometer 25 kam ich ihm wieder entgegen. Und da konnte ich dann meine Verpflegung wieder auch aufnehmen. Und da wusste ich halt, das ist das, was ich vertrage, was ich nutze. Und ansonsten halte ich es da an den offiziellen Verpflegungsständen relativ simpel und bin da vielleicht einfach nur bei Wasser oder so. Ne?
Genau.
Also ich nehme nur das, das an Kohlenhydraten und Gels, was ich vorher auch getestet habe. Das ist auch das, was ich meinen Leuten in der Trainingsgruppe auch sage. Also ich habe auch eine kleine Trainingsgruppe, wo wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch ein paar Leute auf Halbmarathon, Marathon vorbereitet haben. Nur das nehmen, was man auch im Training getestet hat und nichts auf der Strecke experimentieren.
Ja, das war sozusagen ja mein Hinweis. Also ich habe mir damals für meinen, wie gesagt, ja, ersten Marathon in Berlin extra so ein Probepaket, das fand ich sehr gut, von dem Sponsor konntest du bestellen, um die Sache zu testen. Denn ich habe schon einige Gels auch ausprobiert, so aus dem Fachhandel natürlich, aber auch aus dem Drogeriemarkt. Und da merkte ich, der schlägt mir auf den Magen. Also da war irgendwas drin an irgendwelchen Zusatzstoffen, wo ich letztendlich einen Bauchkampf gekriegt habe. Deshalb also dieses nach dem Motto, ich nehme da irgendetwas, ungut. Oder auch so dieses nach dem Motto, sind es nun die Bananen? Also ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten mit Bananen, weil ich dann immer so einen schleimigen Geschmack im Mund habe. Das ist irgendwie so sehr unangenehm. Also dieses, egal, es ist ja meine Marotte. Aber dieses Ausprobieren vorher, genau wie, du nimmst ja keinen neuen Schuh.
Genau,
Also ein
macht
Schuh,
man
den du
auch
zum
nicht.
ersten Mal so sagen, oh, ich habe mir einen neuen Schuh gekauft, dann laufe ich damit mal in den Marathon.
Macht man auch nicht, genau. Also ich sag mal, gerade Schuhe, Socken und Verpflegung, das ist das, was man vorher getestet und für sich für gut befunden haben sollte. Da gibt es aber auch kein pauschal richtig oder pauschal falsch. Also da muss
Ausprobieren,
jeder für
genau.
sich so ein bisschen testen, was funktioniert, was kommt da halt an.
Genau. Und vielleicht ein skurriles Thema, was einige Leute vielleicht erstmal jetzt irritiert, wenn ich das anspreche. Natürlich, du läufst ja sozusagen mit einem schweißnassen T-Shirt. Das heißt, es scheuert an den Brustwarzen. Da auch ausprobieren, brauchst du irgendetwas. Ne? Deshalb sozusagen so ein langer Lauf mal über 30 Kilometer zeigt ja schon an. Also ich habe sozusagen probiert, mit einem bestimmten T-Shirt habe ich keinerlei Vorrichtungen machen müssen. Ich habe vorher auch abgeklebt mit Tapes und sonst irgendetwas. Bei haariger Brust hoch unangenehm. Aber das sind so alles so kleine Dinge, wo man sagt, ja, ist das jetzt wichtig? Ja, weil wenn du da sozusagen eine Wunde, Scheuerwunde hast, die die ganze Zeit schmerzt, dann reißt sie sich im wahrsten Wortes aus deinem gesamten Konzept heraus. Also ein großes Ziel zu haben, aber trotzdem auf so ganz Kleinigkeiten wie Schuhe, wie du gesagt hast, Socken, ne, sozusagen, was ist meinetwegen die Lieblingshose? Das Lieblings-T-Shirt, wo funktioniert es? Läufst du mit einer Mütze oder mit Kopfbedeckung? Ja, nein. Also ich brauche zum Beispiel aufgrund meiner hohen Stirn, ja, in der Sonne brauche ich eine Kopfbedeckung. Und im
Ich
Winter
auch.
muss mein Kopf immer warm sein. So, da kann sozusagen die Füße können kalt sein und die Hände, aber auf keinen Fall das Dachstübchen. So, und das sind so Sachen einfach auszuprobieren. Und da könnte man jetzt sozusagen verzweifelte Versuche, das ins Berufsleben, ne, so in der Motto auch, probier einfach Sachen aus, wie du es am besten kannst, um deine Leistung zu bringen.
Genau. Ganz wichtig dabei für mich persönlich ist noch immer, also bei Wettkämpfen habe ich immer mein Glückscap auf. Das sieht man auch auf dem Facebook-Post. Das ist quasi so ein Trucker-Cap mit einem Banjo-spielenden Eichhörnchen drauf. Ne? Das habe ich mir mit meinem besten Kumpel mal nach einem Konzert geschossen. Und das ist quasi mein Race-Cap. Das heißt, wenn ich das aufhab, dann weiß ich, jetzt ist quasi Rennmodus, jetzt ist die Zeit, wo es zählt halt. Ne? Und ich
Ist
habe natürlich,
wichtig. Bitte, ja.
genau, und ich habe halt auch eine etwas höhere Stirn, wie du ja siehst. Das heißt, für mich ist Kopfbedeckung halt auch immer essentiell. Aber die Race Cap, die kommt dann wirklich nur am Renntag dann auch aus der Schublade raus.
Ja, vielleicht nochmal ein guter Hinweis, Rituale. Bestimmte Rituale, es gibt ja was, was ich auch Leute, sieht man so bei anderen Sportarten, die haben immer eine bestimmte Art und Weise, von mir aus auch, welchen Schuh sie zuerst anziehen, wie sie das Schnürband machen, ob sie rückwärts in die Laufbahn hineintreten oder ähnliches, wo man sich sagt einfach, was soll denn das?
Ja.
Auch hier bitte ich sozusagen von vorschnellen Urteilen abzusehen. Das ist ja ein Gefühl, der ist mittlerweile ein etwas abgelatschter Begriff, aber sozusagen psychologische Sicherheit, etwas Vertrautes. Ja, du musst dich ja wirklich konzentrieren, sammeln auf ein großes Ziel. Und da helfen einfach Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, dass ich mich sozusagen geborgen und heimisch fühle, um daraus meine Konzentration und meinen Fokus auch zu schaffen. Und das ist in keinster Weise skurril, lächerlich oder unnötig.
Genau. Da ist halt auch, wie gesagt, so diese festen Abläufe helfen, glaube ich, auch da ein bisschen die Nervosität einfach in den Griff zu kriegen. Also für mich ist auch wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich guckt, so und was passiert unmittelbar vor einem Marathon, dann ist das, was ich da mache, ist genau das, was ich unter der Woche im Training auch mache. Das heißt, ich laufe mich ein paar Minuten warm, dass der Körper quasi auf Temperatur kommt. Dann wird ein bisschen Lauf-ABC gemacht, also so Skippings und ein bisschen Dehnen und sowas. Und dann geht's halt los, ne? Also, dass der Körper weiß, das ist jetzt nichts anderes wie das, was du zu Hause halt auch dann vorfindest. Also einfach das Muster quasi im Kopf abspeichern.
Ja. kennen wir alle und das dann auch quasi übertragen. Also ich weiß zum Beispiel auch, so, was weiß ich, vor Seminaren oder in meinem Beruf, wenn ich Vorträge halte, dann habe ich auch einfach meine Rituale. Ja, sozusagen, und wenn es halt eben nochmal ist, fünfmal das Mikrofon zu gucken, ob es auch angeschaltet ist oder die Frisur zu richten. Ja, die Brille putzen oder sonst irgendwas machen. Okay, ja, das fand ich jetzt schon mal sozusagen sehr, sehr erhellend und danke für deine Erzählungen. Kurze Frage zum Schluss. Wir nähern uns der Zielgeraden, also die letzten sozusagen, wir sind schon hinterm Hammer. Deine nächsten Ziele?
Meine nächsten Ziele. Also ich bin da so, dass ich sage, ich höre da ein bisschen auf meinen Bauch. Das heißt, jetzt ist erstmal so die nächsten 1, 2 Wochen ein bisschen Regeneration angesagt. Und dann ja, schaue ich mal, ob es nochmal ein Herzmarathon wird. Das Herz schlägt halt für Berlin. Da habe ich dieses Jahr leider keinen Startplatz bekommen, weil da muss man auch ein bisschen Glück haben mit der Lotterie. Es ist der 50. dieses Jahr. Das heißt also, da waren extrem viele Bewerbungen. Aus meiner Trainingsgruppe ist aber eine dabei, die einen Platz hat. Und ich überlege jetzt momentan, was mir im Kopf rumgeistert, ist vielleicht dann, also Boston, hatte ich ja eben schon gesagt, ist ja der zweitälteste Marathon. Ich überlege jetzt tatsächlich vielleicht an dem ältesten Marathon. Das heißt, der ursprüngliche Marathon von Marathon, das muss man auch klären, diesen Ort gibt es wirklich, ja, von Marathon nach Athen. Der wird immer im November ausgetragen. Ist quasi ein Point-to-Point-Marathon. Und man läuft ein in das, wie heißt, Panathinaikos-Stadion, das heißt da, wo 1894 die erste Olympiade ausgetragen worden ist. Ich habe mir da jetzt mal ein paar Videos auch zu angeguckt. Das, was wo ich sage, das wäre vielleicht nochmal besonders, das steckt mir jetzt ein bisschen in der Nase, ist dann kein Kurs für eine schnelle Zeit, aber vielleicht was für ein Erlebnis und was mir vielleicht nochmal ein kleines Trostpflaster auf die 3 Sekunden dann irgendwie klebt, die es jetzt in Hannover nicht gewesen sind.
Ja, aber da gibt's keine Kleidungsvorgaben, dass man irgendwie im klassischen
In
Kostüm
Toga oder nein, nein.
oder irgendwie Sandalen einfach nur in Ledersandalen laufen muss.
Nein, aber die Leute gibt es auch, die habe ich in den Videos auch gesehen.
Ja?
Ja, also da sind Leute teilweise echt in Sandalen auch gelaufen.
Ja, ich hab vor kurzem einen gesehen, ich weiß nicht, ob das gefaked war, man weiß das ja heutzutage nicht mehr. Da lief einer die ganze Zeit mit der Ananas auf dem Kopf.
Habe ich gesehen, ja.
Ah, du, wo ich denke
Wo war der denn
irgendwie.
jetzt? Ich glaube in London jetzt auch.
Ja, das,
Liegt
ich
ja
weiß
rum,
nicht,
ja.
also wo ich dachte irgendwie, okay, also ich meine, so, also für mich sozusagen ja immer in meinen Zeiten, ne, wenn du sozusagen so ein Dönekenzen machen kannst und sozusagen so dann stehst du ja quasi über der Sache. Dann geht es ja gar nicht mehr um den Marathon, sondern wirklich irgendwie,
Den
es gibt,
Effekt.
ja, es gab ja auch Leute, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, es gab ja auch mal einen Feuerwehrmann, der irgendwie in vollem Atemschutz gerät, mit Flasche, mit 20 Kilo Flasche hinten drauf irgendwie einen Marathon gelaufen ist, wo ich denke irgendwie, okay. Tiere gibt es dann irgendwie auch noch, bewundernswert. Also das finde ich schon
Ja.
außergewöhnlich.
Also in Frankfurt habe ich letztes Jahr beim Marathon gesehen, auch jemanden, der so einen, ich weiß gar nicht, wie schwer dieser Holzstamm war, aber der die ganze Zeit einen Holzstamm auf der Schulter getragen hat mit 20, 25 Kilo vorneweg wird das Ding gehabt haben und der ist den Marathon halt gelaufen. Und das fand ich schon massiv beeindruckend, weil ich würde damit nicht aus Frankfurt rauskommen. Also keine Chance.
Na gut, aber ich würde sagen, mein Körper hat sich entschieden, nicht unbedingt das Modell Gazelle zu sein. Deshalb sind ja meine Ambitionen wirklich auf das quasi Durchhalten. Letzte Sache, die mich dann nochmal interessieren würde. Ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es nicht, bei mir ist es das Meditative, also das Laufen. Ich kann nicht da auf dem Stuhl sitzen und ans große Om denken, sondern ich brauche quasi diesen Gleichmut der Schritte, um für mich Meditationscharakter zu haben. Ich habe da noch die besten Ideen. Gott sei Dank gibt es ja sozusagen Aufnahmegeräte an den Uhren, sodass ich das auch immer, wenn ich nach Hause komme, nicht ganz vergessen habe. Was ist denn deine Motivation, diese Strapazen auf dich zu nehmen?
Ja, das ist im Endeffekt so eine Zielbild, ne? Also ich habe mir 2014 dieses Zielbild gesetzt, 3 Stunden beim Marathon mal zu knacken. Und da arbeite ich ja jetzt nach wie vor irgendwie dran. Ich bin aber durchaus auch bei dir, dass ich sage, wenn ich jetzt mal ein Thema auf der Arbeit habe, was ich bearbeiten muss oder eine Anfrage, die sich schwierig gestaltet oder so. Ganz häufig erlebe ich, dass ich einfach sage, okay, dann jetzt mal eine Stunde Cut. Jetzt gehen wir mal raus, gehen mal hier 10, 12 Kilometer laufen. Gar nicht mit dem Fokus, dass ich sage, ich will das Problem da bearbeiten, aber manchmal kommt da einfach nochmal der Kopf dann einfach der ein bisschen freier wird oder dass man sagt, okay, das könnte jetzt vielleicht doch nochmal ein Ansatz sein, um es zu lösen. Also meistens komme ich dann ein bisschen befreiter, ein bisschen offener auch wieder zurück, als ich losgegangen bin. Und ich sag mal, wenn es um die Tempoeinheiten geht, da bin ich dann natürlich eher dabei, dass ich sage, dann arbeite ich im Endeffekt wirklich einfach den Plan, der dann steht, auch ab. Ne? Aber das große Zielbild, was über allem steht, sind quasi die 3 Stunden, die irgendwann hoffentlich nochmal fallen sollen und vielleicht auch fallen werden. Oder zumindest dann irgendwann mal in Boston dann an der Startlinie zu stehen. Das wäre, also eins von beidem muss schon sein.
Ja, jetzt hast du sozusagen ja Griechenland genannt. Also nochmal den Originalmarathon.
Genau.
Kann ja sozusagen Plan B, ne? Man soll ja immer einen Plan B auch haben.
Richtig.
Wunderbar. Von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für die erlebnisvollen Berichte, für sozusagen deine
Sehr gerne.
frische Art und Weise und auch des Sympathischen, den Laufsport vielleicht einige Leute zu motivieren, zu sagen, ja, ich kann es ja doch mal wieder probieren. Also den Gesundheitsaspekt, weil es hat ja schon etwas Gesundheitsaspekt. Obwohl, du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, irgendwie dein Körper hat sich jetzt doch ein bisschen gemeldet. Das
Ja, der
freut
hat
mich
sich jetzt
auch.
so ein bisschen gemeldet. Also dieses, man nennt es, glaube ich, Open-Window-Syndrom, ne? Das heißt, so direkt nach dem Marathon war ich abends noch auf einer Abendveranstaltung gewesen. Da war es recht kühl und zugig, das habe ich da auch schon gemerkt. Und ja, 2 Tage später war dann halt der Hals zu, die Nase lief und da bin ich jetzt die letzten Ausläufer noch am Wegkurieren. Das ist aber was ich standardmäßig auch in den Marathon einplane, weil das irgendwie jetzt bei, keine Ahnung, 10 Marathons, die ich gelaufen bin, ist es schon 6 oder 7 Mal vorgekommen, dass ich danach krank war. Weil der Körper dann einfach merkt, jetzt ist gut, jetzt setzen wir dich mal auf Pause.
Genau, und die Pause gönnst du dir auch, um dann wieder neue Trainingseinheiten zu machen.
So machen wir
Also von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für dieses erfrischende Gespräch. Ich wünsche dir, ich weiß nicht, gibt es eigentlich so einen Marathoni-Gruß oder sowas, was man sich wünscht? Weiß ich gar nicht.
es. Einen richtigen Gruß nicht. Es gibt noch so ein schönes Wording vom Florian Neuschwander. Das ist so ein Ultraläufer, der mal in Hessen gelebt hat, jetzt mittlerweile in Bayern, der hat so den Hashtag auf Instagram geprägt, Ballern. Das heißt, wenn er schnell läuft, geht er ballern. Das wäre nochmal sowas, was ich nochmal mit reingeben kann. Das heißt also, wünscht natürlich viel allen erstmal, ja, vielleicht auch Spaß am Laufen da an der Stelle. Und wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, dann dürft ihr natürlich auch gerne mal eine Runde ballern gehen.
Wunderbar, dem ist nichts hinzuzufügen. Ganz herzlichen Dank, bleib gesund dabei und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich
Ich
sehen.
habe zu danken. Danke für die Einladung.
Gerne, ciao. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen, oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder finden Sie meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy, aber sowas von.